Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich an diesem Ostermontag aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Ein Traum wird wahr«. Vorher jedoch hören Sie eine kurze Schriftlesung von Peter Malgo. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir lesen einige Worte aus der Schrift, Johannes Kapitel 16, Abvers 22. Und ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinen Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch Sprichwörter geredet. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündige von meinem Vater. An dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Bis soweit die Worte aus der Schrift.
Es geht um Psalm 72, wenn Sie ihn aufschlagen möchten, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Aber ich möchte gerne noch vorher beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir die Ehre geben. Es ist so wunderbar, dass du uns liebst, haben wir eben gelesen, weil wir deinen Sohn Jesus Christus lieben dürfen. Dass wir Vater sagen dürfen zu dir, dass du unser Vater geworden bist, dass wir Kinder Gottes geworden sind, Erben und Miterben Jesu Christi, die wir an dich glauben dürfen, Herr. Und wenn wir so eine Osterkonferenz haben, dass wir daran denken dürfen, dass du unser Opferlamm geworden bist, der auferstanden ist aus den Toten. Dass dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, Herr, wir danken dir und bitte, nimm uns doch jetzt auch einfach in dein Wort hinein. Herr, wir setzen unsere Hoffnung ganz auf dich und bitten dich, dass du uns die Augen öffnest über dein Wort. Amen. Ja, ein Traum wird wahr. Psalm 72 ist ein Königspsalm oder auch ein Millenniumspsalm. Es ist eigentlich jetzt noch, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, ist jetzt noch Theorie, so was da in Psalm 72 steht. Aber das wird reale Wirklichkeit. Also wir als Christen haben da eine ganz wunderbare Hoffnung. Ein Traum wird wahr. Sie erinnern sich sicherlich noch, Sie kennen diese große geschichtliche Persönlichkeit Dr. Martin Luther King. Dr. Martin Luther King war ja der schwarze Bürgerrechtler in den USA und er setzte sich seinerzeit für die Gleichstellung der Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft ein. Auf seinem ganz berühmten Marsch nach Washington, das war 1963, hielt Martin Luther King vor dem Lincoln Memorial seine weltberühmte Rede mit dem weltberühmten Satz, I have a dream, also ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Und darin sagte er, ich lese nicht alles vor, ist eine lange Rede gewesen, aber er sagte, ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in einer Oase und Gerechtigkeit verwandelt wird. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Und dann sagte er zum Schluss seiner Rede: Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer Nation in eine wunderbare Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. Ich habe einen Traum. Martin Luther King hat diesen Traum nicht bis ins Letzte verwirklicht gesehen, denn es dauerte nicht lange. Danach fiel er einem Mordanschlag zum Opfer. Doch widerspiegelt das, was er gesagt hat, damals in dieser berühmten Rede, den Traum einer ganzen Menschheit aller Zeiten. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es die UNO gibt, oder? Die UNO möchte das verwirklichen, diesen Traum der Humanität verwirklicht sehen, aber wir wissen, es wird ihnen nicht gelingen. Ich weiß nicht, haben Sie Kinder, kleine Kinder? Haben Sie Enkelkinder? Manchmal kommt man so in einer Phase hinein, da denkt man, was wird wohl aus diesen Kindern werden? In was für eine Zeit sind die hineingeboren worden? In einer Zeit, wo das Ausmaß an Brutalität und Auseinandersetzung und Gottlosigkeit immer schriller wird. Ja, man könnte Angst bekommen. Oder man sieht in die Presse hinein, in die Medienberichte, die zunehmenden Ungerechtigkeiten in den Völkern, in den eigenen Staaten, aber auch die Staaten gegeneinander, Kulturen gegeneinander, Religionen gegeneinander. Ich denke, die Menschheit ist tatsächlich auf der Suche. Sie träumt von einer Oase der Gerechtigkeit. Sie träumt auch davon, möge doch der Berg der Verzweiflung ein Stein der Hoffnung werden. Unsere Welt träumt, solange sie existiert, von Generation zu Generation, von Brüderlichkeit, so nennt sie das, von Gleichheit. Sie träumt von absoluter sozialer Gerechtigkeit. Was wäre das schön, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt genug zu essen hätten? Wäre doch herrlich, nicht wahr? Und genug Kleidung und genug zum Überleben und medizinisch gleich versorgt werden. Und es gibt keine Streitereien und Kriege. Unsere Welt träumt vom sozialen Wohlstand, von Frieden, von Glück für alle Völker. Ich sagte, darum gibt es die UNO. Es gibt ja auch eine Traumfabrik, ja? Die nennt sich Hollywood. Aber was da rauskommt, ist alles andere. Das sind mehr Albträume als Träume. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Der Traum wird wahr. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Aber der Traum wird wahr, so wie ihn Gott sich vorstellt. Nachdem alle menschlichen, politischen und humanitären Versuche gescheitert sein werden und im Chaos der Ungerechtigkeit enden und untergehen, wird der Traum wahr werden durch die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und die Aufrichtung seiner Königsherrschaft auf dieser Welt. Können wir es noch glauben, dass er wiederkommt? Können wir es noch glauben, dass er wirklich und tatsächlich sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird? Ist es nur ein Traum oder glauben wir, dass das absolute Realität wird? Vielleicht sehr bald. Dieser Psalm 72 spricht über einen Traum, der Wirklichkeit wird. Über eine Zukunft, die real wird. Über eine Hoffnung, die nur Jesus bringen kann. Und wir wollen einfach darüber schlicht und einfach sprechen. Der erste Hauptpunkt lautet von Salomo auf Jesus. Ich lese Ihnen, wir gehen den ganzen Psalm durch, ich lese Ihnen die ersten 5 Verse. Dort heißt es, Psalm 72, ja, 1-5. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elende nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Erschaffe den Elenden des Volkes Recht, erhelfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Das sind die ersten 5 Verse. Es geht zunächst in diesem Königspsalm um die Person des Königssohnes von David, von seinem Nachfolger, das war Salomo. Und man könnte jetzt auch im Einzelnen durchgehen, aber das möchte ich jetzt hier nicht tun, wie Salomo regiert hat, was er erlebt hat. Man könnte über seine Weisheit sprechen, über diese relative Gerechtigkeit, die er gebracht hat, auch den Frieden, den er während seiner 40-jährigen Regentschaft gewirkt hat, auch mit anderen Völkern, aber auch seine Gerechtigkeit im Beurteilen von Strafurteilen oder wie die Menschen, wie damals die Könige, nicht nur diese Frau aus Saba, diese Königin von Saba, sondern viele andere Könige kamen von überall her, nur mit diesem Wunsch, die Weisheit des Königs Salomo zu sehen. Und sie haben ihm Geschenke mitgebracht von überall her. Also die Weisheit Salomos war sprichwörtlich riesengroß. Aber natürlich, der Psalm bleibt nicht bei Salomo stehen. Wenn man ihn ganz liest, hier stehen einfach Dinge drin in diesem Psalm, damit kann Salomo gar nicht gemeint sein. Damit muss ein größerer gemeint sein hinter Salomo. Und hinter dieser vordergründigen salomonischen Herrschaft leuchtet natürlich, das ist doch der Sinn der Bibel im Alten und im Neuen Testament, es geht ja immer um Jesus, also dahinter leuchtet, hinter Salomo leuchtet die helle Sonne der Gerechtigkeit des großen Königs aller Könige auf, welcher ist Jesus Christus. Es geht dabei um seine universale und ewige Gottesherrschaft und Königsherrschaft hier auf dieser Welt über alle Reiche, über alle Völker, über alle Landstriche der ganzen Erde. Seine zukünftige Regentschaft wird ja die ganze Welt umfassen. Das ist ja fantastisch. Ich möchte fast sagen, Halleluja, da brauchen wir keine UNO mehr. Das ist gut, ja? Ein Traum geht in Erfüllung. Sehen Sie das, worauf jetzt alles harrt, wonach sich ja sogar die Schöpfung sehnt, nach Römer Kapitel 8. Das wird sich erfüllen und das wird sich ausgerechnet zu einer Zeit erfüllen, wo alles in Unordnung da niederliegen wird. Darum heißt es hier auch, er wird den Gewalttätigen zertreten. Vers 4. Damit ist sicherlich nicht nur im Allgemeinen der Gewalttätige gemeint, sondern vielleicht auch im prophetischen Tiefgang der Gewalttätige. 666. Antichrist und der letzte antichristliche Weltherrscher, Diktator, der wahrscheinlich aus dem Westen kommen wird, ja? Und diese Gewalttätigen oder den Gewalttätigen wird der Herr, der ja ein Chaos verursachen wird auf dieser Welt, das buchstäblich grausam, schrecklich sein wird, dieser Gewalttätige wird vernichtet werden, zertreten werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er wird ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und ich denke, die zunehmende Unsicherheit jetzt in unserer Gesellschaft, die zunehmenden Ruhelosigkeit und auch die zunehmende Bedrohung und Bedrohlichkeit, ja, in der Welt sind eigentlich ein gutes Zeichen. Schlecht, sicher, ist immer schlecht. Schlechte Nachrichten sind immer schlecht, aber sie sind insofern gut und insofern stecken in all den schlechten Nachrichten eine gute Nachricht, dass Jesus kommt und dass sich biblische Prophetie einfach erfüllt. Ich meine, was jetzt auf unseren Schulhöfen losgeht, ja, was da im Iran los ist oder auch jetzt die Hamas, die da regiert, das Tohuwabohu, das Durcheinander, die Hilflosigkeit dieses kleinen Volkes, des jüdischen Volkes, die auch selber immer mehr in Gesetzlosigkeit eigentlich versinken und überhaupt nicht gottesfürchtig sind. Ja? Das beinhaltet alles die Nachricht, dass sich Prophetie erfüllt und dass wir in einer spannenden Zeit leben, in einer aktuellen Zeitphase, wo der Herr bald wiederkommen könnte. Also der Königssohn hier, Vers 1, O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, womit zunächst Salomo gemeint ist. Aber in der Tiefe ist damit Jesus gemeint, der ja von seiner menschlichen Linie her ebenfalls von David stammt. Und letztlich ist dieser Königssohn ein Sohn, ein Bild auf den Sohn Gottes und die Erfüllung von Psalm 2. Psalm 2, das ist auch so ein Traum, wenn man das liest. Das ist so schön. Die Bibel ist kein Harry Potter Buch, ja. Oder Herr der Ringe da, oder wie das alles heißt. Ja, Heilige Sakral, oder was da jetzt kommt, ja. Alles so ein Spott und Hohn. Und wenn wir die Bibel lesen, manches hat sich noch nicht erfüllt und man liest es wie ein Traum. Aber es ist absolute Realität. So auch Psalm 2, es heißt, und das wird Wirklichkeit, dieser Traum wird wahr werden in Vers 6 und 8. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Jesus kommt wieder als König auf Zion. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Alles gehört dazu. Und dann Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ein Traum wird wahr. Mein König, ich habe ihn eingesetzt auf Zion. Ein Kommentator schreibt, Arno Gebelein, er war Deutscher und lebte viele Jahre in Amerika, und er schreibt in seinem Kommentar zum Alten Testament über den Messias Jesus, er ist der Einzige, der dem Menschen Gerechtigkeit sowie Frieden bringen kann und der ganzen Erde mit Sicherheit beides bringen wird, wenn er mit den Wolken wiederkommt. Und jemand anders schreibt, es wird eine wunderbare Zeit sein für diese müde, immer im Streit liegende Welt. Das goldene Zeitalter, nach dem die Menschheit sich sehnt, ist dann angebrochen. Das Seufzen der Schöpfung wird gestillt sein und Friede und Wohlstand werden erblühen. Alles, was in Psalm 72 in der Wunschform, in manchen Übersetzungen in der Zukunftsform steht, wird Tatsache werden, wenn der Erlöser seine strahlende Herrschaft aufrichtet. Ein Traum wird wahr. Das ist ein Gebetsgrund. Darum wünsche ich mir immer so sehr, dass wir jeden Tag beten, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Das muss uns ein Anliegen sein, ihr Lieben. Das darf uns nicht nur ein Traum sein, nicht nur irgendeine Theorie. Schauen Sie sich unsere Welt an, hören Sie sich die Nachrichten an. Was gibt es Schöneres, als wenn das wahr würde, bald wahr würde? Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Das heißt hier im Psalm 72, 19, ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Oh, wenn man dann alles andere vergessen kann, ja. Stellen Sie sich das mal vor. Der Herr von Jerusalem aus, ja, wahrscheinlich, ja, von Israel aus, er kommt ja in Herrlichkeit zurück. Natürlich, er wird vorher noch richten und gerechtes Gericht halten, all das, was dazugehört. Aber dann, die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Was meinen Sie, was das für Auswirkungen haben wird? Bis an die Enden der Erde. Bis nach Afrika und Asien und nach Kasachstan und Sibirien, ja? Und in die Antarktis, da werden die Berge schmelzen und vielleicht grün werden, ne? Ja, aber wie wird das gehen? Die Ankunft des Messias, Psalm 72, Vers 6. Und da sehen wir schon, dass das nicht nur um Salomo gehen kann. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. Ich lese das nochmal bewusst. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. Das bezieht sich eben auf Jesus und auf seine Wiederkunft, und mit der Wiederkunft unseres Herrn ist unmittelbar auch die geistliche Wiederherstellung bzw. Auferweckung Israels verbunden, wenn er zurückkommt. So heißt es in einer Parallele im Hosea-Buch, ganz ähnlich im Hosea Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Sie kennen diese Verse wahrscheinlich sehr gut. Da heißt es, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Ja, die Umkehr Israels, die letzte Umkehr und Wiederherstellung Israels. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Also er hat Israel gestraft, aber er wird es nicht fallen lassen. Er wird sie auch wieder gesund machen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Da heißt es weiter, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben, so lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Und dann heißt es, denn sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, ein neuer Tag bricht an, die Sonne der Gerechtigkeit kommt, ja, Jesus, nach der dunklen Nacht der großen Trübsal, der Gewaltherrschaft des Antichristen kommt der Herr. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ne? So eine Parallele zu Psalm 72,6. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. Und hier in Hosea 6, ja, er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Israel wird, wie immer das im Detail funktioniert, da muss ich ganz ehrlich sagen, reicht meine Erkenntnis nicht aus. Aber Israel wird, so wie es hier steht, wenn wir das so wörtlich nehmen, nach 3 Tagen, vielleicht 3 Tage nach der großen Trübsal, nachdem der Antichrist vernichtet sein wird, ähnlich wie der Menschensohn aus dem geistlichen Tod aufgerichtet werden. Und dann wird die ganze Nation, der Überrest Israels, wiedergeboren werden. Manche legen das ja auch aus, sie sagen, ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag, nach 2 Tagen ist Israel wieder zurückgekommen, nach 2000 Jahren, ja, ins eigene Land. Jetzt sind wir eben zu Beginn des 3. Jahrtausends nach Christus, irgendwann zu Beginn, wir wissen nicht wann, niemand weiß Zeit und Stunde, könnte es soweit sein, dass der Herr Israel aufrichtet. Also könnte man das vielleicht auch so sehen. Aber so wahr es ist, und darum geht es ja in der Hauptsache, dass Jesus zurückkommt, so wahr ist es, dass Israel eine gesegnete Zukunft hat. Und wir müssen auch auf dieser Seite dieses Volkes stehen bleiben, auch wenn nicht alles gut und in Ordnung ist, was da geschieht. Wir wissen auch, dass Israel noch sehr viel tiefer sinken wird und sie werden ja sogar noch den Bund eingehen, nach Daniel Kapitel 9, mit dem antichristlichen Herrscher. Und all das werden sie ja tun. Aber es wird einen Überrest geben und wir müssen um der Liebe Gottes willen zu diesem Volk auch weiter stehen. So wahr es ist, dass Israel viel Not erfahren hat, so wahr ist es, dass der Überrest eines Tages aus dieser Not herausgehoben wird, auferstehen wird nach 3 Tagen, ja, und zum Haupt aller Völker aufgerichtet wird. Der Psalm vorher, Psalm 71, Vers 19 und 20 sagt, und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. O Gott, wer ist dir gleich? Der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen, du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Das ist die Rückführung der Juden aus den Völkern gemeint, aber auch geistlich die Wiederauferstehung des jüdischen Volkes. Ich habe hier was. Können Sie jetzt natürlich von da schlecht sehen, da ist noch sowas ganz Schönes eingegraviert. Das ist, ich weiß es jetzt nicht mit Bestimmtheit, aber wahrscheinlich so eine Art Sederbecher, den die Juden benutzt haben beim Sederabend oder beim Passa, jeweils freitagsabends zu Beginn des Passas. Und dieser Becher, der ist also echt und der war über Generationen in jüdischen Händen, ja? Über Generationen in jüdischen Händen. Und der war ganz, ganz wertvoll. Und im Holocaust, während des Zweiten Weltkriegs, kam eine jüdische Familie und hat diesen Becher einer deutschen Familie übergeben und gesagt, bitte verwahrt uns diesen Becher, bis wir zurückkommen. Und dann hat die Familie gesagt, oh ja, das tun wir. Und die jüdische Familie ist dann abgeholt worden und nicht zurückgekommen. Er ist sehr alt und dann ist der Becher weitergegangen und zum Schluss dann jetzt bei einer Familie, deren Vater war Pastor und der hat es dann wieder den Kindern vermacht und diese Familie, dieses Ehepaar hat mir gestern diesen Becher überreicht hier. Dieser kleine Becher zeugt von so viel Not, von so viel Elend. Mord am jüdischen Volk, Untergang, Auslöschung, Holocaust, so viel Not. Aber du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Wir haben eben gesagt, manche wenden das ja auch so an und sagen, dass Hosea hier spricht, nach zwei Tagen, sprich 2000 Jahren, wirst du uns lebendig machen, also zurückholen, wieder in die Heimat. Am dritten Tag, also irgendwann am dritten Jahrtausend, wirst du uns aufrichten, dass wir vor dir leben, ja? Also kommst du zurück und richtest deine Herrschaft auf. Und wie lange dauert dann die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus hier auf dieser Erde? Zunächst einmal, sie dauert natürlich in Ewigkeit fort, aber das messianische Reich dauert wie lange? Wird ja in der Offenbarung Kapitel 20 sechsmal, glaube ich, gesagt. Offenbarung Kapitel 20, es dauert 1000 Jahre, nicht wahr? Und ich finde das ganz interessant, dass in dem Zusammenhang ja auch der Apostel Petrus sagt, wenn Sie das aufschlagen wollen, 2. Petrus 3, er spricht ja über die Wichtigkeit der Prophetie und so weiter und so fort. Er spricht auch darüber, dass in der letzten Zeit viele Spötter auftreten werden, die der Prophetie eben nicht glauben. Das ist sehr schlimm. Und dann spricht er von der alten Welt, von der damaligen Welt. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 6 sagt er, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Also die vorsintflutliche Welt wird damalige Erde genannt. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, sagt er, spricht er über dasselbe, und da sagt er, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, also die Welt vor der Sintflut war die alte Welt, war die alte Erde, war die damalige Erde. Und das, was dann aus dieser damaligen Erde, die untergegangen ist quasi in der Sintflut, geschaffen worden ist, ist eine neue Erde. Gott hat aus der alten Erde eigentlich eine neue Erde gemacht. Ja, Sie verstehen. Und darum heißt es dann in Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde, die wir jetzt haben nach der Sintflut, quasi die neue nach der Sintflut, die wird jetzt aufbewahrt und dann gerichtet werden mit Feuer vom Himmel. Ja? Und dann sagt er, in dem Zusammenhang in Vers 8, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Dann sagt er weiter, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie das einige meinen, sondern er hat Geduld mit uns und so weiter. Aber er sagt, das sollt ihr wissen diesbezüglich, ein Tag ist wie 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann sagt er, und dann kommt der Tag des Herrn. Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der Tag des Herrn, wie lange wird er dauern? Ich denke, 1000 Jahre, ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann, genau in dem Zusammenhang, sagt Petrus, der Tag des Herrn kommt, der beginnt ja mit der großen Trübsal, ja, der Tag des Herrn, mit der siebenjährigen Trübsalszeit und dann kommt der Herr in Herrlichkeit wieder und dann geht alles über in das messianische Friedensreich, das ein Gottestag lang dauern wird, nämlich 1000 Jahre. Okay, Jesus kommt wieder für Israel, Jesus kommt, um sein Reich dort aufzurichten. Und wenn er dann gekommen ist, wie wird seine Herrschaft dann aussehen in dieser Welt? Und darüber machen wir uns jetzt auch kurz Gedanken. Die Herrschaft des Messias, und das ist eben dieser Traum, der wahr wird, seine universale Herrschaft zunächst einmal, dann seine gerechte Herrschaft, drittens seine anerkannte Herrschaft und viertens seine soziale Herrschaft. Zuerst seine universale Herrschaft. Vers 7 bis 11, Psalm 72. In seinen Tagen, also in den Tagen des Messias, wenn er gekommen sein wird, wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die wüsten Völker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Wunderbar. Also, ich habe mir das hier mal angestrichen, was hier steht. Gerecht, der Gerechte, also in seinen Tagen, der Gerechte wird blühen. Fülle von Frieden. Ist doch unwahrscheinlich. Oder er wird herrschen von Meer zu Meer. Wüstenvölker werden sich vor ihm beugen. Was ist denn damit gemeint? Die Feinde werden Staub lecken. Die Könige, die Heiden werden Gaben bringen. Die Heidenvölker werden ihm dienen. Also zuerst kommt die Gerechtigkeit durch den Herrn Jesus Christus. Und daraus entsteht dann natürlich selbstverständlich der Friede. Wie aus Ungerechtigkeit immer Krieg kommt, so kommt aus Gerechtigkeit Friede. Fragen wir uns, warum gibt es so viel Krieg in dieser Welt? Der Mensch, wir haben auch gehört oder gesehen heute Morgen über den Humanismus, ja, wie der Mensch meint, er braucht Gott nicht oder er ist selber Gott und er schafft alles selbst durch humanistische Stärke und so. Aber warum gibt es dann so viel Krieg? Im Großen, unter den Völkern, aber auch schon im Nachbarschaftsgarten, ja. Komm mir bloß nicht zu nah, du. Die Hecke, mindestens 3 Meter hoch, die Hecke, bloß kein Sichtkontakt. Höchstens mal zum Kaffee und auch nur, wenn er also wirklich alles, ne. So ist doch das. Wie viel Streit und Zank, überall Krieg. Oder jetzt, wie man das alles immer liest, hier auf unseren Schulhöfen. Ja, die Ungerechtigkeit beherrscht unsere Welt, das ist einfach so. Und die wird gipfeln in den Gewalttätigen, den Mann der Ungerechtigkeit, des Verderbens, des Antichristen. Jesus sagt ja selber in seiner Endzeitrede, die Ungerechtigkeit am Ende der Tage wird überhand nehmen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Und darum sieht das so aus auf den Schulhöfen. Und darum, je fortschrittlicher er wird, er kennt keine Barmherzigkeit mehr. Ja? Das ist wie bei den Hühnern. Du. Unsere Welt ist ein Hühnerhaufen geworden. Wenn da ein Huhn angeschlagen ist oder etwas krank ist oder im Schweinestall, ne? Wenn da ein Schwein krank ist, dann gehen alle anderen Schweine drauf. Oder ein Huhn ist irgendwie ein bisschen am Bluten. Alle anderen Hühner so lange auf dieses Huhn drauf, bis tot ist. Das ist unsere Welt. Keine Barmherzigkeit. Hier wird getreten und geboxt. Hier guckt nur jeder auf sich und will weiter. Ungerechtigkeit beherrscht unsere Welt. Und darum ist Krieg im Herzen und in den Völkern. Wir leben in einer kriegszerrissenen Gesellschaft. Wir sind von Krisen geschüttelt unter den Völkern. Da klingt das ja wie Balsam auf der Seele, ja, ist wie ein Traum. Fülle von Frieden, wenn Jesus kommt. Fülle von Frieden. Dann werden Schwerter zu Pflugscharen, sagt die Bibel. Dann wird es keine Kasernen mehr geben. Fülle von Frieden. Keine Manöver mehr, keine Truppenübungsfelder mehr. Ich weiß noch, in meiner Zeit, ich glaube, es war so in den 70er Jahren, 60er Jahren, da gab es so viele Wehrdienstverweigerer in Deutschland und dann hatten viele so einen Aufkleber hinten am Auto oder auf T-Shirts hinten drauf gedruckt. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Ja, dann gibt es keinen Krieg, ne? Ist ja klar. Und eines Tages, ein Traum wird wahr. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Da wird es gar keinen Krieg mehr geben, keinen Aufruf zum Krieg, weil der Herr der Gerechtigkeit regieren wird. Und seine Herrschaft ist dann eine ewige, weltweite, es heißt vom Meer zu Meer, grenzenlos wird seine Herrschaft sein. Und dann werden ja hier sogar noch in Vers 9, vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen, also die arabischen Wüstenvölker. Also wenn ich jetzt das wieder gehört habe eben, dass da ein Anschlag gewesen ist in Israel, wo doch jetzt die Hamas eigentlich alles gekriegt hat, was Israel ihnen versprochen hat und sie haben immer noch gekriegt und immer noch mehr und immer noch mehr und jetzt sind sie sogar eine eigene Regierung, alles unter den Zugeständnissen Israels und jetzt fordern sie immer noch die Auslöschung und jetzt gibt es wieder Selbstmordattentate und Israeliten werden grausam umgebracht. Freddy erzählte mir, am Samstag war er mit Ron Carlson und mit seiner Frau in Zürich und da hat er ihnen die Schweiz ein bisschen gezeigt, Zürich, Limmatquai, Zürichsee und so weiter und so fort. War sehr begeistert und unter anderem war dann da in Zürich irgendwo ein Stand pro-palästinensisch. Pro-palästinensischer Stand kontra Israel. Und Freddy erzählte mir dann, der Ron Carlson ist auf diesen Stand hin, hat sich das angeguckt ein paar Minuten und dann hat er die ganz laut gefragt, weil waren viele Bilder lagen da von israelitischen Panzern und so weiter. Und dann hat er ganz laut gefragt in die Gruppe hinein, warum sie denn keine Bilder zeigen würden, wo sich Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und hilflose Zivilopfer mit umbringen. Kam keine Antwort. Kam keine Antwort. Die Wüstenvölker werden sich vor ihm beugen. Der Präsident aus dem Iran kann immer noch seinen Namen nicht aussprechen. Darum sage ich immer der Präsident aus dem Iran. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Khomeini oder irgend so, aber jetzt, das geht noch nicht. Braucht noch ein bisschen Zeit bei mir. Also selbst die stolzen arabischen Völker der Wüste werden ja genannt, die sich vor ihm beugen und demütigen. Ich weiß es nicht, aber ich sage, wenn diese Wüstenvölker so separat hier erwähnt werden, dann könnte es doch sein, dass der vorausschauende Gott, der die Prophetie ja inspiriert hat, das bereits niederschrieben ließ, 1000 vor Christus, bevor der Islam aufkam, im 7. Jahrhundert nach Christus, damit wir im Nachhinein, wenn wir eines Tages in der Endzeit leben und den Psalm 72 lesen können, dass wir erkennen, dass Gott die Geschichte souverän in seiner Hand hält und uns schon 1000 Jahre vor Christus sagt, weil er genau weiß, wie es am Ende kommen wird, ja, durch den fundamentalistischen Islam, dass er das schon hier niederschreiben lässt, vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen. Da wird ein Mohammed sich vor dem Messias Israels beugen müssen. Und auch alle anderen, New Ager und was wir alles gesehen haben, heute Morgen. Ja, es heißt dann, dass die Könige der Erde sogar ihm Geschenke bringen werden. Das war ja dann auch schon vorgeschattet worden oder hatte eine Vorerfüllung damals, als die Weisen aus dem Morgenland kamen. Ja, die haben auch schon ihre Geschenke dem Herrn Jesus gebracht, da in Bethlehem. Eine wunderbare Tatsache. Aber wenn dann der Herr auf dem Thron Jerusalems sitzen wird, ein Traum wird wahr, ich kann das immer wieder nur sagen, werden die Heidenvölker kommen. Ich sage immer, das wäre was, wenn so ein Schröder oder wie heißt er, Leuenberger, wenn die nach Israel pilgern, mit einem Päckchen unterm Arm, Blocher und alle anderen. Gut, wir wissen nicht, ob die dann noch da sind, wenn der Herr Jesus kommt, aber es wird mal Realität. Also seine universale Herrschaft, vom Meer zum Meer, und jetzt kommt der zweite Punkt, seine gerechte Herrschaft. Davon träumen wir doch auch. Gerechte Herrschaft. Vers 12 bis 14, lesen wir das mal. Kann man heute in den Zeitungen nicht lesen. Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen, und die Seelen der Armen wird er retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Ich las dieser Tage im Spiegel einen Bericht, einen ziemlich ausführlichen Bericht, und da hieß es dann unter anderem, es geht um die Erdölvorkommen, die unsere Welt noch hat und die wohl langsam, aber sicher doch zur Neige gehen. Und darum wird das Erdöl zu einer immer größeren Macht. Ja, die haben sogar geschrieben, eine Überschrift, Endzeit-Erdöl. Ja, Endzeit-Erdöl. Und dann haben die das in Verbindung gebracht, China, Amerika, Europa, was das in Zukunft für ein Machtpotenzial werden kann, weil wer das Öl hat, hat die Macht. Und die Völker versuchen alles. Und ich erinnere mich auch da noch an Wim Malgo, den Gründer unseres Missionswerks, wie er vor Jahren, schon bald vor Jahrzehnten eigentlich, gesagt hat, verkündigt hat in der letzten Zeit über den Kampf des Öls von unten gegen das Öl von oben. Ja? Er wollte damit sagen, in der letzten Zeit wird der Ölgeist von unten, ja, wird eine kolossale Endzeitrolle spielen gegen den Heiligen Geist Gottes von oben. Und es wird eine gewaltige Auseinandersetzung geben. Und das ist schon so gewesen. Und das wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch viel, viel mehr der Fall werden. Aber da hieß es in diesem Spiegelbericht, dass ausgerechnet die Länder, und dann sind die all diese Länder durchgegangen, die am meisten Bodenschätze haben, dass da die Bevölkerung die größte Armut hat und am meisten unterdrückt wird. Dann haben sie Afrika und die Nahostländer und asiatische Länder aufgezählt. Auch Venezuela, dass da praktisch der Kurs schon seit, ich glaube, 25 Jahren oder der Lohn seit 25 Jahren nicht mehr gestiegen ist und so weiter, und so, dass die Völker regelrecht unterdrückt werden. Ja, die machen sich kaputt, die Menschen. Und einige sind da Nutznießer. Da sehnt man sich doch danach, dass Gerechtigkeit kommt. Es ist eben auch alles Auswuchs der Ungerechtigkeit. Ob das in Russland ist, auch Putin benutzt Gas, ja? Was das auch für eine macht. Die sagen einfach, der Ukraine drehen wir den Gashahn zu. Ungerechtigkeit, damit wir unsere Ziele erreichen und die sich nicht von uns lösen können. Und eigenständig werden. Ist gemein. Aber hier heißt es dann, seht, wenn Jesus gekommen sein wird, er wird den Armen retten, den Elenden, der keine Hilfe hat. Oder der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen. Die Seelen der Armen retten. Die Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Die Ungerechten werden verurteilt, die Armen erhört und die Gerechten erhöht. Thomas Eyes schreibt in seinem Buch Die Wahrheit über das tausendjährige Reich folgendes. In der Geschichte der Menschheit gab es unzählige Königreiche, Dynastien und Kaiserreiche. Sie genossen Ansehen, verloren an Bedeutung und wurden schließlich wie trockenes Herbstlaub über die Seiten der Geschichtsschreibung hinweggeweht. Einige dieser Reiche sorgten für großes Aufsehen und kleideten sich in Prunk und Schönheit, andere brachten ihre Bevölkerung Tod und Unterdrückung. Doch ungeachtet dessen, was wir mit diesen Reichen auch verbinden mögen, so verfügten diese doch über einen gemeinsamen Nenner. Alle diese Reiche wurden von Menschen regiert. Und darum klappt es nicht. Und dann wird der Menschensohn kommen. Der Herr. Und unter der Regierung Jesu wird es keine Diskriminierung mehr geben. Keine Diskriminierung mehr von Rassen oder Minderheiten. Ein Traum wird wahr. Hier, er wird den Armen retten, dem Elenden, der keinen Helfer hat, den Geringen und Armen, da wird er sich erbarmen, die Seele des Armen retten, die Seele erlösen aus der Bedrückung von Gewalt und so weiter und so fort. Ich denke jetzt nur mal so, die Kurdenfrage oder die Sinti-Frage, ja? Oder das Nepal-Problem oder in Tibet oder auch vielleicht bei den Tschetschenen und was man da alles jetzt aufzählen könnte, es wird keine Unterdrückungen mehr geben, keine sozialen Ungerechtigkeiten mehr. Jeder, ob arm oder reich, wird bei ihm, bei Jesus, seinen Anwalt finden können, wird ihn besuchen können, wird ihn fragen, mit ihm reden können. Er wird gehört werden und es wird ihm Recht verschafft werden. Korruption und Bestechung wird der Vergangenheit angehören und niemand wird mehr benachteiligt sein. Jesus wird das sein, was er immer schon war, der Erlöser. Also seine universale Herrschaft wird anbrechen, wenn er kommt. Eine gerechte Herrschaft wird anbrechen, wenn er kommt und eine anerkannte Herrschaft. Wir lesen in Psalm 72, Vers 15 und 17. Und er wird leben und man wird ihm vom Gold aus Seba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten, täglich wird man ihn segnen. Vers 17, sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm wird wachsen. Solange die Sonne scheint, in ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Denken wir an die vielen Völker mit ihren vielen Prägungen, Kulturen, Hintergründen, Geschichten und Religionen oder Mentalitäten. Alle werden ihn loben und preisen müssen. Die Menschheit wird sich in seinem Namen segnen, bezog sich damals auf Salomo, aber in der Tiefe eben auf Jesus. Sie werden durch ihn gesegnet sein und sie werden ihrerseits ihn wiederum segnen. Der Traum wird erfüllt. Die Verheißung an Abraham übrigens vollkommen zur Vollendung kommen. Hier heißt es ja in Vers 17 am Schluss, in ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. 1. Mose 12, Vers 3, ja? Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und viertens hier, erstens seine universale Herrschaft, seine gerechte Herrschaft, zweitens, drittens seine anerkannte Herrschaft und viertens seine soziale Herrschaft. Auch davon träumt die Welt. Vers 16, ziehen Sie das mal so richtig rein. Ja? Vers 16, es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Also einmal bezieht sich das natürlich auf Israel, aber darüber hinaus auch über das Geschehen auf der ganzen Erde. Es wird auch Gericht geben, wenn Völker nicht nach Jerusalem wollen, da wird es nicht regnen. Aber im Allgemeinen wird eine totale soziale Gerechtigkeit da sein. Und das eingedenk der Tatsache, dass heute 2/3 der Weltbevölkerung unter der Armutsgrenze leben. 2/3 der Weltbevölkerung. Der größte Teil leidet unter Nahrungsmittelmangel. Oder ich lese hier, 246 Millionen Kinder müssen weltweit arbeiten, um das eigene oder das Leben ihrer Familie zu sichern. Das entspricht jedem 6. Kind auf der Welt. Fast 1/3 davon sind jünger als 10 Jahre. Können wir uns das vorstellen, dass einmal überall auf dieser Welt die Scheunen, die Silos und die Vorratskammern zum Bersten voll sein werden? Die Kühlschränke, die Keller, ob in den Städten oder auf dem Land, in den Häusern, in den Familien, nirgends wird es mehr Hunger geben. Alle werden ein angemessenes Maß an Wohlstand haben. Überfluss an Getreide. Ein Traum wird wahr. Ich lese noch Vers 18 bis 20. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Nicht die UNO, nicht Hollywood, Traumfabrik. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name, ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen, zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Träume werden wahr, aber nur durch Gott, der allein Wunder tut. Die Menschen bauen sich ja so gerne Luftschlösser, nicht? Nur die Luftschlösser, die haben ein Problem, man kann nicht drin wohnen, ne? Man fällt da durch. Das sind ja Luftschlösser. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der allein Wunder tut. Seine himmlische Herrlichkeit wird eines Tages die ganze Erde erfüllen. Und dann haben wir buchstäblich den Himmel auf Erden. Offenbarung 21,3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist kein Luftschloss, das ist reale Wirklichkeit. Aber Teil an dieser Herrlichkeit haben nur die, die sich zu Jesus flüchten. Es wäre jetzt dumm, wenn man jetzt sagen würde, guck mal, das ist die Zukunft unserer Welt, das kommt auf uns zu, also freut euch alle. Nein, nein. Es wird nur ein Überrest sein der Welt, die da eingeführt wird, wenn man in der Offenbarung liest, wie viele Millionen oder gar Milliarden Menschen in der Zeit des Gewalttätigen umkommen, wie viele Gerichte diese Erde treffen werden und welche furchtbarsten Kriege und Erdbeben noch kommen werden, dann weiß man, es ist schlussendlich nur noch ein Überrest der Menschheit und auch ein Überrest Israels. Und wir könnten ja auch alle vorher schon sterben. Ja, also müssen wir uns schon die Frage stellen, wir dürfen jetzt hier nicht so rumträumen, dass wir sagen, es kommt irgendwie schon mal alles gut und da gibt es ein 1000-jähriges Reich und so, ja, wie die Zeugen Jehovas, sowas, das auf keinen Fall. Wenn wir teilhaben wollen, wenn du teilhaben willst an der Herrlichkeit, die Gott bereitet hat im Himmel, dann musst du dich zu Jesus flüchten. Nur so kommst du in den Genuss dieser lebendigen Hoffnung. In seinen Tagen wird, heißt es, der Gerechte blühen. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen, nicht der Ungerechte, nicht der Sünder. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen. Und da fragen wir uns, ja, wie werde ich denn gerecht? Durch Werke, durch eigene Anstrengungen, wie werde ich denn grundsätzlich einmal gerecht? Römer 3, Vers 26 sagt im zweiten Teil, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das war ja das, was die Reformatoren erlebt haben, was Martin Luther zum Beispiel erlebt hat, der Reformator Dr. Martin Luther. Ja, er hat sich ja die Frage gestellt, er war ja ein aufrichtiger Katholik, ein aufrichtiger Mönch. Und er wollte ja in den Himmel kommen und er hat sich ja selber kasteit und sich eingeschlossen da im Kloster und alles Mögliche mit sich angestellt, nur um gerecht zu werden. Und er schrie und betete unter Tränen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bis er dann auf diese Stelle kam im Römerbrief, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und dann hat er sich gedacht, was? Glauben? Ja? Und dann Abraham, die Parallele. Den Glauben rechnete Gott dem Abraham zur Gerechtigkeit. Den Glauben, nicht die Werke. Und das war für Luther dann der Durchbruch. Was? Ich muss nur glauben an Jesus Christus, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ja, und dann hatten wir die Reformation. Durch diesen Satz Gottes, was für eine Kraft das Wort hatte. Und dann sieht man ja auch die Folgen der Reformation. Die Folgen solch einen Glaubens an Jesus war dann auch so gleich sozialer Vorsprung. Denn dadurch, dass jetzt Europa zum Glauben kam, an Jesus Christus damals in der Reformation, ja, da kam das Alphabet, da wurden die Schulen gegründet, da gab es plötzlich Krankenhäuser und da kamen später Kindergärten und dieses und jenes, ja, das kam alles durch das Christentum. Ja, das haben uns nicht die Kommunisten gebracht, die haben nicht ein Brötchen hier rüber geschickt. Ne? Ja, oder irgendwelche Kulte, Buddhisten, die es ja auch schon 600 vor Christus gegeben haben soll. Der Glaube nur an Jesus. Und dann kommt David eben, David sagt am Schluss dieses Psalms, zu Ende sind die Gebete Davids. Das heißt, der David hat all dem nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt noch mehrere Psalmen Davids, auch danach. Aber wenn er hier schreibt, zu Ende sind die Gebete Davids, dann weiß er einfach im Glauben um die Erfüllung dieser Wahrheit hier aus Psalm 72. Eines Tages kommt der große Salomo, der Messias, und der wird sein Reich aufrichten. Träume werden wahr. Es kommt ein Moment, da wird es nicht mehr nötig sein, von besseren Zeiten zu träumen, weil mit der Wiederkunft Jesu selbst die allerbeste Zeit dann angebrochen ist. Lassen Sie mich hier noch fragen, ist Ihr Traum denn schon wahr geworden? Ich hoffe ja. Manche Menschen träumen von Vergebung, die sagen, wenn doch all der Schmutz in meinem Leben so abgewaschen werden könnte, so als wäre er gar nicht da gewesen. Ja, es ist ein Traum für viele, aber der kann ja wahr werden. Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und sein Blut gegeben hat für unsere Erlösung, der macht das wahr. Er vergibt uns unsere Sünden. Total macht er uns gerecht. Manche träumen von einem Neuanfang. Ach, wenn ich doch mal einen Neuanfang haben könnte, so nochmal von vorne anfangen könnte, ja? Ein 50-Jähriger vielleicht, der schon viel Böcke geschossen hat in seinem Leben. Und dann sagt er, ach, wäre ich nochmal 15, könnte nochmal überlegen, was kannst du denn jetzt lernen oder studieren und heiraten, und dann würde ich so viel anders und versuchen, viel, viel, viel besser zu machen. Es gibt einen Neuanfang, aber nur in dem Herrn. Nur in dem Herrn. Sieh, ich mache alles neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Sieh, es ist alles neu geworden. Und ewiges Leben, die Menschheit träumt vom ewigen Leben, von Maschinen, die ewige Leben geben können, von der Superpille vielleicht, ja, Tablette oder Vitamin, der ewiges Leben geben kann. Es gibt ewiges Leben, Träume werden wahr, aber eben auch nur in Jesus Christus. Lass auch deinen Traum wahr werden, indem du zum Glauben an ihm kommst. Das wünschen wir dir noch so als Abschlusswort dieser Osterkonferenz, die der Herr Jesus uns geschenkt hat. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Ein Traum wird wahr. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!